Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Montag, dem 1. Dezember. Schön seid ihr dabei. Und darum geht es bei uns heute. Die Kornhausbibliothek thematisiert die Realität der ukrainischen Bibliotheken im Krieg.
Wir sind alle seit Jahren ein bisschen auch abgestumpft, hören immer wieder von Angriffen. Und wenn man dann das so konkret in die eigene Arbeitswelt und die eigene Welt auch unserer Leidenschaften, des Lesens, der Bibliotheken transportiert, dann kriegt das eine andere Dringlichkeit.
Außerdem, weshalb spielt das Bauchgehirn eine zentrale Rolle bei Allergien? Eine Studie liefert neue Erkenntnisse.
Jetzt haben wir eben zeigen können, dass die Zusammensetzung von diesen Zellen integral durch das Bauchgehirn beeinflusst wird.
Sagt Studienautor Manuel Jakob. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst eine Übersicht über die gestrigen Abstimmungen. Starten wir in der Stadt Bern. Die Stimmbevölkerung hat alle städtischen Vorlagen angenommen. Die drei Vorlagen zum Gaswerkareal wurden mit je rund 3/4 der Stimmen gutgeheißen. Stadtpräsidentin Marieke Kreuth zeigt sich zufrieden und spricht von einem großen Schritt in einer langen Planungsgeschichte. Damit stehe der Überbauung des Gaswerksareals nichts mehr im Wege. Auch das Budget der Stadt für das kommende Jahr wurde mit fast 70% Ja-Stimmen deutlich angenommen. Finanzdirektorin Melanie Mettler freut das Resultat. Den Kredit für die Miete der Velostation Welle 7 hießen ebenfalls 3 von 4 Abstimmenden gut. Ebenfalls gut geheißen wurde die Überbauungsordnung Weiermannshaus West. Auch die parlamentarische Initiative Zeitgemäße Finanzkompetenzen für Gemeinderat, Stadtrat und Volk wurde mit gut 2/3 der Stimmen angenommen. Abgestimmt wurde auch in der Nachbargemeinde Könitz. Die Gebäude des Oberstufenzentrums Könitz können umfassend saniert werden. Damit entsteht mehr Raum für zusätzliche Klassen. Die Könitzer Stimmberechtigten haben den Kredit von rund 20 Millionen für die Sanierung deutlich angenommen. Chancenlos waren hingegen die beiden nationalen Vorlagen. Die Service Citoyen-Initiative scheiterte am Volks- und Ständemehr und zwar deutlich. Nur rund 15% warfen ein Ja in die Urne. Ebenfalls chancenlos war die Zukunftsinitiative der JUSO. Diese forderte eine Erbschaftssteuer ab 50 Millionen Franken. 4 von 5 Personen legten hier ein Nein in die Urne. Schweizweit nahmen nur 2 Gemeinden die Vorlage an, und zwar die Stadt Bern sowie die Gemeinde Schelten, ebenfalls im Kanton Bern. Die Schweizer Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren wollen in der Spitalplanung enger zusammenarbeiten. Das hat die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren GDK an ihrer Plenarversammlung beschlossen. In 3 Phasen will die GDK die Zusammenarbeit ausbauen. Außerdem wollen die Kantone schweizweit einheitlich regeln, welche Behandlungen zur Grundversorgung gehören und welche zur Spezialversorgung. Auch eine Kompetenzverschiebung zum Bund steht zur Diskussion. Der Plan soll 2031 abgeschlossen sein. Ins Ausland. Die Überschwemmungen in Sri Lanka, Indonesien und Thailand hatten bisher beinahe 1000 Tote zur Folge. Diese Zahl nennt unter anderem Al Jazeera. In Teilen von Südostasien wüteten in den vergangenen Tagen heftige Stürme. Die Unwetter sorgten für Überschwemmungen und Erdrutsche. Die Regierung von Sri Lanka hat um internationale Hilfe gebeten. In diesem Jahr hat es bereits mehrere solche Extremwetterereignisse gegeben. Durch die Klimakrise verstärken sich sowohl die Häufigkeit als auch die Intensität von Stürmen. Die Zahl der weltweiten Minenopfer ist gestiegen. Laut dem heute veröffentlichten Landminenmonitor 2025 wurden letztes Jahr über 6000 Menschen durch Landminen oder explosive Kriegsmunitionsrückstände getötet oder verletzt. so viele wie seit 2020 nicht mehr. 9 von 10 Opfer sind ZivilistInnen, fast die Hälfte Kinder. Die meisten Opfer wurden aus Myanmar, Syrien, Afghanistan, der Ukraine und dem Jemen gemeldet. Gleichzeitig gerät der internationale Standard gegen Antipersonenminen zunehmend unter Druck. 6 Staaten, darunter EU-Länder, haben angekündigt, sich aus der Ottawa-Konvention zurückzuziehen oder sie auszusetzen. Auch der erneute Einsatz von Minen sorgt laut Handicap International für Besorgnis. Zum Schluss eine Meldung aus der Kultur. Ein unbekanntes Gedicht von Lyriker Rainer Maria Rilke ist aufgetaucht. Nach über 100 Jahren wurde es bei Recherchen in einem Zürcher Archiv entdeckt. Es war der Malerin Mara Corradini gewidmet und verweilte seither in ihrem Nachlass. Entdeckt hat das Gedicht der Schweizer Künstler Andreas Müller-Weiß. Er recherchierte im Archiv für eine Graphic Novel über Rilkes Schweizer Jahre. Das berichtet die NZZ. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Sarah Heinzmann und Noah Bio. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Morgen Dienstag wird es nach einer Nacht mit Minusgraden bis zu 5 Grad. Der Himmel ist den Tag durch bedeckt mit einigen sonnigen Abschnitten. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt am Morgen und 4 Grad am Nachmittag ist es am Mittwoch bedeckt, aber trocken. Ähnlich sehen die Aussichten für Donnerstag aus. Am Nachmittag zeigt sich dann vereinzelt die Sonne.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Ab morgen Abend bis Ende Januar zeigt die Kornhausbibliothek in Bern eine Ausstellung von Åke Eriksson, der die Zerstörung von ukrainischen Bibliotheken in seinen Fotografien festhält. Denn in der Ukraine greift die russische Armee auch gezielt Bibliotheken an. Uzi Grimm hat Dani Landolf, den Direktor der Kornhausbibliothek in Bern, gefragt, weshalb die russische Armee ausgerechnet Bibliotheken angreift.
Es ist ja nicht der einzige Krieg, wo der Aggressor Bibliotheken, aber auch Schulen und andere kulturelle Institutionen angreift. Wir hatten das auch im Gazakrieg, wo die israelische Armee systematisch Universitäten neben Spitälern und anderen bombardiert hat. Wir sahen das in Afrika, wo Boko Haram Schulen angegriffen hat und jetzt eben auch in der Ukraine. Meine These ist, es geht hier darum, gezielt kulturelle Wissen, Orte, wo aufklärerisches Gedankengut zu Hause ist, wo gezielt vielleicht auch Intellektuelle oder ein wissensbegieriges Publikum da ist, diese anzugreifen. Weil jedes autoritäre Regime und sicher auch Putin hat nicht gern gebildete Leute, hat nicht gern eine Kultur, die ihnen nicht passt, von LGBTQ bis hin zu aufklärerischen Schriften gegen faschistische oder sagen wir mal kommunistisch-diktatorische Regimes. Und deshalb sind Bibliotheken sicher mit auch ein Ziel für diesen Krieg. Und wie wir sehen und hören aus der Ukraine, eben auch ganz, ganz bewusst diese Institutionen angegriffen werden.
Nun, Sie sind ja Direktor der Kornhausbibliothek in Bern. Dani Landolf, welche Gedanken gehen Ihnen durch den Kopf, wenn Sie diese Nachrichten von zerstörten Bibliotheken hören, von BibliothekarInnen, die getötet wurden, von Bibliotheken, die den ganzen Bestand verloren haben?
Irgendwie geht's ein bisschen näher als diese Schreckensnachrichten, die man einfach so hört, die so abstrakt sind. Wenn man hört, irgendwie es ist wieder mal Kiew bombardiert worden oder wieder mal ein Drohnenangriff auf eine ukrainische Stadt, hat was Abstraktes. Wenn es dann um Bibliotheken geht und man hört, dass quasi Kolleginnen bei solchen Angriffen umgekommen sind oder dass ganz, ganz viele nicht mehr arbeiten können, das heißt auch wirklich im täglichen Leben beeinflusst sind, dann wird das viel konkreter und plötzlich kriegt das ein Gesicht oder die Zerstörung, die allgemeine, die man sonst am Fernsehen vielleicht sieht oder in Zeitungsberichten, bekommt ein Gesicht, bekommt eine Nähe. Und deshalb haben wir gedacht, ja, wir sind alle seit Jahren ein bisschen auch abgestumpft, hören immer wieder von Angriffen. Und wenn man dann das so konkret in die eigene Arbeitswelt und die eigene Welt auch unserer Leidenschaften des Lesens, der Bibliotheken transportiert, dann kriegt das eine andere Dringlichkeit.
Es wird also leichter nachvollziehbar, wenn man in einer Bibliothek von der Zerstörung einer Bibliothek erfährt. Ja, weshalb haben denn Bibliotheken im Krieg oder auch nach dem Krieg so eine Symbolkraft?
Also ich denke, Bibliotheken, und so verstehen wir uns auch bei den Kornhausbibliotheken, sind Orte des Austauschs, der Begegnung, der Wissensvermittlung, der Kultur. Und das sind alles Sachen, die bei einem Krieg, ich kenne das nicht aus eigener Erfahrung, aber ich stelle mir das einfach vor, natürlich bedroht sind und unter Druck sind. Und die ukrainischen Kollegen, das habe ich gelernt, wir werden das an den verschiedenen Rahmenveranstaltungen sicher noch live zu hören bekommen, sind sehr bemüht, diese Orte am Leben zu halten, erst recht quasi am Leben zu erhalten, wo man sich trifft, wo man sich austauscht, wo man liest, wo Debatten stattfinden. Und ich denke, von daher haben Bibliotheken auch in solch schwierigen Situationen ihren Wert fast noch mehr als in friedlichen Zeiten, in denen wir leben. Wobei ich denke, dass auch wir in schwierigen Zeiten sind und Bibliotheken auch bei uns ein Ort sind, wo eben noch der öffentliche Diskurs, der faktenbasierte Diskurs, die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Meinungen und so weiter gepflegt wird, sind. Also nicht nur in Kriegszeiten, aber sicher auch in Kriegszeiten unter ganz, ganz schwierigen Bedingungen dann.
Nun gibt es neben der Fotoausstellung von Åke Eriksson auch ein Rahmenprogramm zum Thema. Was gibt es denn in der Kornhausbibliothek diese Woche zu sehen und zu hören?
Also am Dienstagabend eröffnen wir die Ausstellung mit einem kleinen Panel. Auf diesem Podium sitzen Vertreterinnen aus der Ukraine vom Bibliotheksverband PEN Ukraine, eine Autorin, und Vertretern aus Schweden, Thord Eriksson beispielsweise, der mit dem Fotografen zusammen diese Reise in die Ukraine und diese Reportage gemacht hat. Und die vertiefen dieses Thema für ein breiteres Publikum. Am Mittwochmorgen gibt es eine Fachkonferenz. Da haben wir ebenfalls diverse Vertreterinnen und Vertreter aus der Ukraine, aus der Schweiz. Da haben wir auch diplomatisches Publikum. Aber sicher interessant für Rabe-Hörerinnen und Hörer ist die öffentliche Lesung mit Andrei Kurkow, die unser Eröffnungsrahmenprogramm abschließt am Mittwochabend um 17 Uhr in der Kornhausbibliothek, einem der bekanntesten ukrainischen Autoren, auch auf Deutsch, er spricht sehr gut Deutsch, aus seinem neuesten Buch und über die Situation in seiner Heimat.
Dani Landolf, Direktor der Kornhausbibliotheken Bern, haben wir gehört. Die Ausstellung von Åke Eriksson ist ab morgen Abend in der Kornhausbibliothek zu sehen.
Rabe Info.
Stress, Ernährung, das macht sich in der Darmregion spürbar. Der Darm beeinflusst das Wohlbefinden, die Stimmung und die kognitive Fähigkeit. Eine internationale Studie unter der Leitung von Berner Forschenden und der Charité-Universitätsmedizin Berlin hat nun eine bislang unbekannte Funktion des Darmnervensystems aufgedeckt. Manuel Jakob ist Erstautor der Studie und stellvertretender Oberarzt auf der viszeralen Chirurgie und Medizin am Inselspital Bern. Simon Keller wollte als erstes von ihm wissen, was genau das Bauchgehirn ist.
Das Bauchgehirn ist die zweitgrößte Ansammlung an Nervenzellen eigentlich im menschlichen Körper. Die größte Ansammlung ist klar, die ist im Gehirn. Und das Bauchgehirn ist eben auch enorm innerviert mit Nervenzellen. Und das hat verschiedene Funktionen. Einerseits ist es für die Verdauung an sich wichtig, also für den Weitertransport von Nahrungsbestandteilen. Aber viele Funktionen vom Bauchgehirn lagen bisher eben eigentlich im Dunkeln.
Jetzt zeigt eine Forschung neue Erkenntnisse. Dabei geht es auch um Allergien. Wie genau spielt dieses Bauchgehirn eine zentrale Rolle, wenn es um Allergien geht?
Also man muss sich vorstellen, der Darm hat ja permanent Bakterien, die eindringen wollen, oder? Und da müssen wir einfach am Anfang zum Verständnis der ganzen Studie. Und da gibt es eine Epithelschicht, also das Darmepithel, das ist die erste Schicht, die als Abwehr dient, damit dieses Mikrobiom, so wie wir das nennen, nicht in den Menschenkörper eindringen kann. Die Verteilung von diesen Zellen, es wurde bisher angenommen, dass eben das Mikrobiom eine Rolle spielt oder das Immunsystem. Aber jetzt haben wir eben zeigen können, dass die Zusammensetzung von diesen Zellen integral durch das Bauchgehirn beeinflusst wird. Und wenn wir einen Botenstoff von diesem Bauchgehirn ausschalten, sogenannte vasoaktive intestinale Peptide oder einfach VIP, dann bilden sich viele, viele Bürstenzellen heißen die, und die sind der Beginn von einer allergischen oder allergietypischen Reaktion.
Inwiefern das Darmsystem die Entwicklung von Darmzellen beeinflusst, das war bisher weitgehend unerforscht. Welche neuen Ansätze kann denn jetzt diese Erkenntnis herbeiführen?
Dazu kann ich natürlich nur spekulieren. Das, was wir und unsere Gruppe gemacht haben, ist Grundlagenforschung. Also wir zeigen, wie etwas genau funktioniert, wie ein Mechanismus funktioniert. Aber man kann sich beispielsweise vorstellen, dass Darmallergien, also Lebensmittelallergien, beispielsweise durch synthetische Botenstoffe, die man einnimmt, diese Zellen, die Proliferation von diesen Zellen, also die, damit sich diese Zellen nicht bilden, dann unterdrückt wird. Das heißt, man könnte beispielsweise den VIP-Botenstoff zu sich nehmen und somit einen Ansatz als Therapie kausal nützen.
Welche Personen betrifft das? Welche Personen profitieren auch von dieser Erkenntnis?
Das betrifft sehr viele Leute, aber da sind wir natürlich erst am Anfang der Forschung. Das kann man sich vorstellen, also Allergien, allergische Reaktionen, das ist ein enorm häufiges Problem. Das sind ja nicht nur Lebensmittelallergien, das sind auch systemische allergische Reaktionen wie allergisches Asthma, chronische entzündliche Darmerkrankungen sind auch mit gewissen überschießenden Typ-2-Immunreaktionen, wie wir das nennen, das sind allergische Reaktionen der Gesellschaft. Man könnte sich auch vorstellen, dass Personen mit dem Reizdarmsyndrom davon profitieren könnten, aber wie gesagt, da sind wir erst am Anfang eines sehr spannenden Weges, der uns sehr viele möglicherweise sehr viele Türen öffnen könnte in der Zukunft.
Was sind die nächsten Schritte in dieser Forschung mit dem Team?
Ein Punkt, der enorm interessant ist, dass dieser ganze Mechanismus nahrungsabhängig ist. Das heißt, also wir haben verglichen flüssige versus feste Nahrung und die Ausschüttung von diesem Botenstoff ist abhängig von der Nahrungsbeschaffenheit. Also ein Ansatzpunkt wäre auch, dass man durch die Nahrungsbeschaffenheit oder durch die Zusammensetzung der Botenstoff gehemmt oder in die andere Richtung stimuliert werden könnte und somit als Therapieoption genutzt werden könnte. Das heißt, wir müssen herausfinden, wie genau die Nahrung hier eine Rolle spielt. Und als weiterer Punkt könnte man den Botenstoff nutzen, um diese Krankheiten zu therapieren. Also das sind die nächsten Schritte dieses Grundlagenpapiers. Die nächsten Schritte werden uns zeigen, wohin der Weg führt, damit wir den Patientinnen und Patienten mit solchen Krankheiten helfen können.
Das war Manuel Jakob. Er ist Erstautor der Studie und stellvertretender Oberarzt auf der viszeralen Chirurgie und Medizin am Inselspital Bern.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und das war das Rabe-Info vom Montag, 1. Dezember. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info haben Sarah Heinzmann, Ursi Grimm und Simon Keller. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Piu gsi. Macht's gut, heit schön und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.